Stell dir vor, du öffnest den Briefkasten und hast Post. Persönliche Post. Mit deiner Anschrift, in Schreibschrift. Keine Werbung, keine Rechnung, kein Spendenaufruf, sondern ganz persönliche Post. Und nun rate mal von wem. Es ist kaum zu glauben, deine Post ist von Gott. Du öffnest und liest und hast den Eindruck, der Brief ist ja tatsächlich für mich. Denn Gott nimmt Bezug auf meine Fragen, die ich habe, die mir unter den Nägeln brennen. Vielleicht passiert das Ganze auch gar nicht zu Hause, sondern hier in der Gemeinde. Und wir als Gemeinde haben Post. Ein Gemeindebriefkasten, Post von Gott, ein Brief an die Gemeinde. Direkt ein Wort an die Gemeinde und an die gegenwärtige Situation. Was könnte denn Gott wollen von uns als Gemeinde? Nein, eigentlich gar nicht etwas von unserer Gemeinde, es ist ja seine Gemeinde. In der heutigen Predigt liegt ein Brief an eine Gemeinde zugrunde. Zugegeben, es ist nicht ein Brief an unsere Gemeinde, sondern es ist ein Brief an die Gemeinde in Philadelphia, in Kleinasien, in der westlichen Türkei. Und das Ganze ist auch schon eine Weile her, so etwa 1900 Jahre. Wir hören auf den Inhalt aus Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der Öffnende, und niemand wird verschließen. Und der Verschließende, und niemand wird öffnen. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zu schließen vermag. Dass du eine kleine Kraft hast, aber du hast bewahrt mein Wort und nicht verleugnet meinen Namen. Siehe, ich gebe aus der Synagoge Satans, von denen, die sich selbst Juden nennen, es aber nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde machen, dass sie kommen und sich zu deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ich, ja ich, dich geliebt habe. Weil du bewahrt hast das Wort vom Harren auf mich, werde auch ich dich bewahren aus der Stunde der Prüfung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu prüfen die Bewohner der Erde. Siehe, ich komme schnell. Halte fest, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz wegnehme. Den Sieger werde ich zur Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er soll wahrlich nicht nach draußen hinausgehen müssen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das herabsteigt aus dem Himmel von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was ist uns da gesagt? Nichts Spektakuläres. Dass die Gemeinde eine kleine Kraft besitzt. Was soll das für uns bedeuten? Stellt euch vor, die Gemeindeleitung formuliert ein Profil unserer Gemeinde, damit ein neuer Pastor oder eine Pastorin weiß, woran er oder sie bei uns ist. Und dann schreiben wir als Gemeindeleitung, wir besitzen eine kleine Kraft. Was wäre das für ein Aushängeschild? Vielleicht wäre es ehrlich. Uns fehlen Mitarbeiter. Und die finanzielle Kraft ist ja, oh, der Neubau steht und ist fast abbezahlt, aber ansonsten doch durchaus überschaubar. Aber Christus sagt ja zu der Gemeinde in Philadelphia nicht nur, dass sie eine kleine Kraft habe, sondern auch, dass er sie liebt. Stellt euch vor, wir schreiben in unser Profil, aber wir wissen uns von Jesus geliebt. Wir fragen uns allerdings, liebt er uns wegen unserer kleinen Kraft? Etwas Kraft ist ja da. Damals dort und heute hier. Oder liebt er uns trotz unserer nur kleinen Kraft? Oder gibt es gar keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der kleinen Kraft und der Tatsache, dass Jesus Christus die Gemeinde liebt? Oder gibt es einen Zusammenhang und die Sache mit der Liebe ist ein Trost? Du hast zwar eine kleine Kraft, aber ich habe dich lieb. Wenn ein Mensch das in diesem Zusammenhang einem anderen vermittelt, du hast zwar eine kleine Kraft, aber ich habe dich lieb, dann ist das lieb, tröstlich. Es könnte den geliebten Menschen trösten. Ich bin nicht nur mit meiner Power geliebt, die ich zweifelsohne immer hatte, aber ich bin auch jetzt geliebt, wo vielleicht mir die Luft ausgegangen ist. Der andere hat mich lieb. Jetzt, wo ich mehr umherschleiche, als der starke Mann bin, die starke Frau. Der Brief ist ja nicht an uns, sondern an eine andere Gemeinde. Und das passiert ja wohl auch, dass wir uns hier und da einmal mit einer anderen Gemeinde vergleichen. Wir können doch gut und gerne Gutes von anderen Gemeinden übernehmen. Dazu ermutigte erst kürzlich Regina Klaas beim Tag der Gemeindeleitung, von dem wir in der Gemeindeleitungssitzung am letzten Donnerstag hörten. Und dann kann der Gedanke aufkommen, wie schneiden wir denn eigentlich im Vergleich zu der anderen Gemeinde ab? Gerade wenn wir den Eindruck hätten, schlecht abzuschneiden, dann täte uns ja Trost gut. Fakt ist, jede Gemeinde hat ihre eigenen Schwierigkeiten. Und trotzdem, der griechische Geist, der produzierte viel Gutes, Erziehungsanstalten, Bibliotheken, gut strukturierte und milde agierende Behörden, ein Lebensgefühl voller Leichtigkeit, Lebensfreude, Gestaltungskraft und so viel Verständnis für alles und für alle. Dieser Geist hatte nun aber auch Erwartungen an die Christen. Sie mögen doch bitte auch Verständnis haben für alle und für alles. Und da muss die Gemeinde wohl aufpassen, dass sie nicht einfach sich nur an die gesellschaftlichen Verhältnisse anpasst. Außerdem war Kleinasien nicht nur ein Umschlagplatz für Waren, sondern auch für Religionen. Hier, wo sich Morgenland und Abendland berührten oder immer noch berühren, setzte sich gegen die demokratische Prägung des Westens der Einfluss des Ostens durch. Kaiser Domitian, 81 bis 96 regierend, ließ sich wie ein Herrscher im Osten als Gott, der Herr, verehren. Und er stand in vierfacher Körpergröße in Ephesus als anbetungswürdiges Denkmal. Also antichristlicher geht's ja kaum. Und auch ihm galt, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Aber der Kaiser beanspruchte, was Gottes ist. Und da kann die Gemeinde nicht mitziehen. Außerdem lebte in der Provinz eine einflussreiche, alteingesessene Judenschaft. Als die christliche Mission in den kleinasiatischen Städten besonders erfolgreich war, da flammte die Feindschaft der Juden auf. Die Juden sprachen den Christen den Zugang zu Gott ab. So stand die Gemeinde also in mehreren verschiedenen Versuchungen, sich dem griechischen Geist ihrer Umwelt anzupassen, weil will ja nicht zu denen gehören, die alles in Frage stellen und immer nur kritisieren. Sie stand auch in der Versuchung, dem Machtwahn der Regierung, und das war der Kaiser in Rom, zu genügen. Und die Gemeinde stand auch in der Gefahr, die Anfeindungen der Juden zu fürchten. Versuchungen durch Anpassung an den Zeitgeist, durch Unterwerfung unter den Kaiser und Unterwerfung aus Furcht vor der die Landschaft beherrschenden Gruppe. Der, der die Gemeinde anspricht, der hat die Schlüssel zu allen Räumen. Jesus schafft die Zugangsberechtigung zu Gott. Und hier wird ergänzt, er hat die Schlüssel zu allen Räumen, einschließlich denen des Totenreichs und des Himmels. Und er hat diese Schlüssel nicht irgendwie illegal, er hat auch die Schlüsselhoheit. Zum Text. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zu schließen vermag. Sprachen auch die Juden der Gemeinde den Zugang zu Gott ab, Christus spricht ihn seiner Gemeinde zu. Ihr habt Zutritt zur Güte Gottes. Die Tür ist offen. Was heißt das für uns? Das heißt doch für uns, wir haben einen großen Gott, der ein Wort, ein Ohr und ein Herz für uns hat. Unsere Gebete verhallen nicht irgendwo, sondern die kommen bei ihm an. Ihm können wir alles sagen. Was die Kindermitarbeit betrifft, können wir ihm sagen. Das, was du jetzt gerade denkst, kannst du ihm richtig sagen, wo du dir auch Sorgen machst. Auch die Nachfolgefrage betreffend kannst du ihm alles sagen. Er hat eine offene Tür, ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Das Zweite, du hast eine kleine Kraft. Wie denken wir von unserer Gemeinde? Gut, wir fragen, in welcher Hinsicht, auf welchem Gebiet? Wirtschaftlich? Intellektuell? Sozial? Politisch? Oder geistlich? Da sind die Schwerpunkte in jeder Gemeinde wohl verschieden. Das ist so, wie wenn die Gemeinde nach dem Gottesdienst zusammen isst. Der eine geht ganz forsch auf einen Salat zu, der zweite auf den Kassler mit dem Sauerkraut und der dritte gleich zur Götterspeise mit der Schlagsahne. So ist das in der Gemeinde. Der eine überlegt, ob er seine Freunde und Kollegen in diese Gemeinde mitbringen kann. Der zweite denkt an die Zukunft der Gemeinde in wirtschaftlicher Hinsicht. Und der dritte fragt sich, wo wird diese Gemeinde in 5 oder in 10 Jahren geistlich stehen? Entscheidend ist hier in diesem Brief die geistliche Kraft. Hören wir die Stimme Jesu? Das ist die vorderste aller Fragen. Keine ist wichtiger. Und das ist die Stärke, die Kraft dieser Gemeinde in Philadelphia. Wenn auch klein, aber sie ist da. Christus sagt dieser Gemeinde drittens, du aber hast bewahrt mein Wort und nicht verleugnet meinen Namen. Der Gemeinde wird bescheinigt, dass sie treu ist. Ihre Treue ist ihre Kraft. Und diese Kraft lässt sich durch nichts ersetzen, weder mit Geld aufwiegen, noch durch Klugheit und Bildung kompensieren, noch durch einen guten Eindruck, einen Ersatz schaffen, noch durch Macht und Einfluss ausgleichen. Es ist vielfach gut und günstig, wenn die Kraft der Gemeinde durch solche Einflüsse gestärkt wird. Aber das Entscheidende wird bleiben, dass die Gemeinde das Wort Jesu bewahrt und seinen Namen nicht verschweigt. Heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft betete jemand für die Menschen in ihrem Haus, an ihrer Straße und in ganz Schwerin. Und erzählte dann, dass sie immer wieder mal so 1000 Traktate bestellt und die verteilt. Natürlich nicht in Briefkästen, wo dran steht, keine Werbung, aber immerhin. Haben wir irgendwie schon lange nicht mehr gemacht, oder? Wer das letzte Mal 1000 Traktate verteilt? Naja, also nicht melden, sonst muss ich den ja selber melden. Nee. Ja. Die Gemeinde hat das Wort Gottes bewahrt und seinen Namen nicht verschwiegen. Treue zum Herrn und seinem Wort wird der Gemeinde in Philadelphia bescheinigt, auch unter äußerlichem Druck. Hier in Philadelphia durch die Juden. Der äußere Druck kann auch ein anderer sein oder werden. Aber die Gemeinde steht unter Gottes Wort und bekennt sich zu Jesus. Gemeinsam zum Lob Gottes Jesus Christus bekennen, im Glauben wachsen, den Menschen dienen. Jesus Christus bekennen. Das steht auf unserer geistigen Fahne oder Visitenkarte oder wo auch immer. Ihr habt sie sicherlich schon mal gelesen oder gehört. Und mancher sagt sich diese Worte auch und sagt, ja, ist das so? Sind ja nur 13 Worte. Die kann man öfter mal so durchgehen für sich. Bekenne ich mich zu Jesus? Das vierte, Christus stellt die Gemeinde unter eine Verheißung. Ich werde machen, dass Juden kommen und sich zu deinen Füßen niederwerfen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Der Zielort der Wallfahrt der Völker, das wird nicht der Wallfahrtsort der Juden sein, sondern die Gemeinde Jesu. Normalerweise orientieren sich Menschen immer an denen, die die Macht haben. Also nicht alle, aber die meisten Menschen machen das schon so. Und das waren die Juden. Und nun stellt euch vor, sie orientieren sich nicht an denen, die die Macht haben, sondern an Jesus Christus und an denen, die sich zu ihm bekennen, also der christlichen Gemeinde. Leute suchen den Kontakt zur christlichen Gemeinde. Überall und auch hier. Wir kennen die jüdischen und christlichen Wallfahrtsorte auf dieser Welt. Wir waren schon in Jerusalem, an der Klagemauer, im Petersdom in Rom, in der Kathedrale von Santiago de Compostela. Manch einer war auch schon in unserer Megachurch in den USA, vielleicht bei Willow Creek. Was ist dagegen irgendeine kleine christliche Gemeinde in dieser Welt? Und doch ergeht der Zuspruch an eine kleine christliche Gemeinde. Vielleicht eine Gemeinde, in der die Verantwortlichen überlegen, ob sie die Gemeinde nicht besser schließen sollten. Es macht mich traurig, aber ich höre das jetzt immer öfter. Wir machen die Gemeinde zu. Die Frage ist noch, was wir mit dem Gemeindehaus machen. Da lässt sich vielleicht noch ein schöner Erlös erzielen. Ist das die Perspektive der christlichen Gemeinde? Ja, vielleicht ist das wirklich durchdacht und verantwortlich entschieden. Aber ich überlege, was dieses Wort aus der Offenbarung vielleicht für so eine kleine Gemeinde, die dabei ist, das zu entscheiden, bedeuten könnte. Und gerade an eine solche Gemeinde mit einer kleinen Kraft ergeht dieses Wort. An diese Gemeinde, die sich aber treu zum Wort Jesu stellt. Der Zuspruch steht im Zusammenhang, dass sich diese Schar zu Jesus bekennt. Was gehört mit dem Zuspruch zusammen? Sie bekennen sich zu Jesus. Er sagt ihnen ein solches Wort. Fünftens, Christus stellt die Gemeinde unter eine zweite Verheißung, weil du bewahrt hast das Wort vom Harren auf mich, werde auch ich dich bewahren aus der Stunde der Prüfung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis zu prüfen, die Bewohner der Erde. So wie die Gemeinde mit dem Wort umgeht, so geht der Herr mit ihr um. Die Gemeinde, die sein Wort bewahrt, ist zugleich die bewahrte Gemeinde. Und in etlichen Fällen wird uns die Beachtung seines Wortes selbst bewahren, aber in seiner Zusage spricht Jesus von sich selbst, er wird bewahren. Damit ist nicht gesagt, dass die Gemeinde einer jeden Gefahrensituation enthoben wird. Das wird sie nicht. Prüfung wird es immer geben. Und auch die Gemeinde als Ganze wird geprüft. Eine letzte Zuspitzung der Prüfung wird es zwischen dem Christus und dem Antichristen geben. Ich habe mich gefragt, warum heißt der nicht Teufel? Wahrscheinlich darum, weil der Antichrist dem Christus so täuschend ähnlich ist. Und sich viele sagen, das ist doch schon in Ordnung, das ist doch auch so. Auch so wie wir so. Also so, dass die Christen auf den Antichristen hereinfallen könnten. Aber die Bewahrung des Wortes und das Warten auf Christus sind die Begründung, dass Christus selbst durch die Gefahren hindurch seine Gemeinde bewahrt. Und das ist der Gemeinde Jesu am Beispiel der Gemeinde in Philadelphia zugesprochen. Er bewahrt. Sechstens, siehe, ich komme schnell, halte fest, was du hast, dass niemand deinen Kranz nehme. Die Gemeinde soll behalten, was sie hat. Man könnte dabei an mancherlei denken, aber es ist konkret an den Siegeskranz gedacht. Es klingt so, als hätte sie diesen bereits. Aber so einen Siegeskranz kann kein Läufer unterwegs gebrauchen. Keiner läuft mit einem Siegeskranz um den Hals sein Rennen. Und die Gemeinde Philadelphia befindet sich auch noch nicht am Ziel. Die Gemeinde könnte noch verlieren. Denken wir nur an 2. Timotheus 2, Vers 5, wo es heißt, niemand wird gekrönt, er kämpfe denn recht. Was könnte denn die Gemeinde verlieren? Das Evangelium? Das Festhalten an Jesus und das Hoffen auf Jesus? Die Liebe zu den Feinden, die Unabhängigkeit von Ehre und von Ansehen. Sie könnte den Ehrenkranz verlieren, sie kann verlieren. Darum sagt der erhöhte Christus der Gemeinde, halte fest. Siebtens und letztens, den Sieger werde ich zur Säule im Tempel meines Gottes machen. Machen. Ich, der Herr, ist der Macher. Er wird machen. Er wird im Bild gesprochen, machen. Die Gemeinde zur Säule. Ein Bild von der Säule. Dabei ist nicht so die tragende Funktion der Säule gemeint, obwohl das ja gut klingt, wenn wir von jemand sagen, welch eine Säule der Gemeinde. Die so bezeichnet werden als Säule der Gemeinde, die gehen meistens immer schon ein bisschen krumm, weil sie alles tragen und auch vielleicht bald nicht mehr können oder wenigstens meinen, bald nicht mehr zu können. Es gibt ja noch Reserven. So wie man lange Zeit Felder brach liegen ließ, in der Hoffnung, dann können wir die später mal einsehen und so, dann sind die noch nicht so überdüngt. Hat man auch Menschen manchmal in der Gemeinde als Reserve, die sich jetzt noch ein bisschen schonen. Aber das ist ja nicht gemeint, dass die Säulen tragen, alles tragen. Gemeint ist wohl das Herausragende an den Säulen. Die Säule ist weit sichtbar. Aber bei nur einer kleinen Kraft wird Gott sie sichtbar machen. Während des Kaiserkultes durften sich die Oberpriester nach ihrer Amtszeit eine Gedenksäule im Tempel errichten lassen. Und darauf stand der Name des Vaters und der Heimatort und die Dienstzeit des Oberpriesters. Nun klingt das ja hier wie so eine Anlehnung an diese Sitte. Aber es ist von Christus gesagt. Er wird diejenigen, die Jesus dienen, auf den Namen Gottes schreiben, dass sie ihm zugerechnet sind. Und den Namen der Stadt, nämlich des neuen Jerusalems, als Bürgschaft seiner Verheißung und seinen eigenen neuen Namen, den Namen des Siegers. Das klingt nach einem Dokument, das ist verbrieft, was für den Sieger, den Todesüberwinder gilt, das gilt auch für die Gemeinde. Und das ist schon wichtig und darum lasst euch das von Christus selbst ins Herz sprechen, dass ihr zu ihm gehört, dass das verbrieft ist, dass ihr sein seid. Amen.